Ja, ich habe mich sehr gefreut über die vielen Reaktionen im Anschluss an den ersten Vortrag. Ich habe auch mich sehr gefreut über die Offenheit darüber zu reden, weil eines der Grundprobleme des geistlichen Missbrauchs ist die Sprachlosigkeit. Weil das Thema ist mit sehr, sehr vielen Tabus behaftet und mit sehr, sehr vielen Verwundungen. Und die meisten sind sprachlos darüber. Und wir müssen anfangen, darüber ganz offen, liebevoll, aber offen und ehrlich darüber zu reden. Und nur so wird es Heilung für uns geben und auch für unsere Gemeinde, für unsere Systeme, in denen wir uns befinden. Ein Hinweis, der mir jetzt während der Pause kam, ist ein Missverständnis, das aufkommen kann bei diesen Vorträgen, wo ich über missbrauchende Systeme rede. Nicht jede Gemeinde ist ein missbrauchendes System. Okay? Aber es gibt in verschiedensten Gemeinden solche missbrauchende Systeme. Also nur um eine Klarstellung zu machen. Wenn ich über Gemeinde rede, spreche ich nicht automatisch über ein missbrauchendes System. Okay, im zweiten Teil soll es um zwei Themen gehen, weil das mir gestellte Thema war ja auch Macht, Vollmacht und Machtmissbrauch. Von daher werde ich zuletzt noch einmal auf das Thema Vollmacht zu sprechen kommen. Was bedeutet Vollmacht zu haben und in dieser Vollmacht zu agieren? Ich weiß, dass das Thema Vollmacht in diesem Zusammenhang auch sehr, sehr gefährlich werden kann, weil in missbrauchenden Systemen wird natürlich auch von den Leitern, von den Verantwortlichen behauptet, sie treten in der Vollmacht Gottes auf. Von daher ist das nicht ganz ungefährlich, in diesem Zusammenhang von Vollmacht zu reden, aber ich wage trotzdem diesen Spagat. Zunächst einmal möchte ich aber über Systemvoraussetzungen für geistlichen Missbrauch reden. Es gibt verschiedene Systemvoraussetzungen. Ich werde heute ganz bestimmt nicht alle Systemvoraussetzungen von russlandsdeutschen Gemeinden treffen können. Auch hier bedarf es vielleicht mal den Mut, eine Diplomarbeit, eine Magisterarbeit, eine Doktorarbeit vielleicht darüber zu schreiben. Würde den Vortrag in diesem Rahmen hier sprengen. Aber ich möchte zunächst zumindest einige dieser Systemvoraussetzungen für geistlichen Missbrauch auch in russlandsdeutschen Kreisen nennen. Zunächst einmal möchte ich über theologische Voraussetzungen des geistlichen Missbrauchs reden. Eine der theologischen Voraussetzungen für geistlichen Missbrauch sind vergiftete Glaubensüberzeugungen. Stephen Atterburn und Jack Felton listen in ihrem dritten Kapitel des Buches zum Thema Toxic Faith 21 Glaubensüberzeugungen auf, die den Glauben vieler Christen vergiften. Und nicht alle treffen auf den russlanddeutschen Kontext zu, aber die meisten treffen sehr, sehr genau zu. Und ich möchte diese vergiftete Glaubensüberzeugung einfach mal katalogisieren und nennen und es eurem guten Urteil zu überlassen, welche von diesen vergifteten Glaubensüberzeugungen in unseren Kreisen rumwildern. Die erste vergiftete Glaubensüberzeugung: Gottes Liebe und Gnade sind von meinem Verhalten abhängig. Ich muss mir Gnade verdienen und Liebe auch. Eine zweite vergiftete Glaubensüberzeugung sagt: Wenn ein tragisches Schicksal zuschlägt, sollten die wahren Gläubigen tiefen Frieden darüber haben. Problematisch. Eine dritte solcher vergiftete Glaubensüberzeugung sagt: Ich habe wirklich Glauben, deshalb wird Gott mich oder denjenigen, für den ich bete, auch heilen. Eine vierte vergiftete Glaubensüberzeugung besagt: Alle Leiter, Älteste und verantwortliche Mitarbeiter, Diakone, sind Männer und Frauen Gottes und daher auch vertrauenswürdig. Schön, wenn es so wäre, aber ich halte es für problematisch. Eine fünfte vergiftete Glaubensüberzeugung sagt: Materieller Segen ist ein Zeichen geistlicher Stärke. Und besonders die Russlandsdeutschen kommen aus einem Hintergrund, wo materieller Segen sehr, sehr hochgeschrieben wird und daran auch stückweit der geistliche Erfolg gemessen wird. Sechstens: Je mehr Geld ich Gott gebe, desto mehr Geld gibt er mir zurück. Nicht ganz unproblematisch. Eine siebte vergiftete Glaubensüberzeugung besagt: Ich kann mir den Himmel erarbeiten. Werksgerechtigkeit, nicht nur im Katholizismus aktuell. Eine weitere Glaubensüberzeugung sagt, Probleme in meinem Leben resultieren von bestimmten Sünden. Wenn ich heilig, sündlos lebe, dann werde ich keine Probleme haben. Eine weitere Glaubensüberzeugung sagt, ich darf nicht damit aufhören, für die Nöte anderer da zu sein. Wenn ich heute ganz ehrlich die Frage stellen soll, wann meinst du für Gott genug getan zu haben? Wenn wir keine eine definitive Antwort geben können. Ich darf nicht damit aufhören, für die Nöte anderer da zu sein. Eine zehnte vergiftete Glaubensüberzeugung besagt, ich muss mir eine Autorität immer unterordnen. Eine ganz, ganz starke Glaubensüberzeugung in vielen russlandsdeutschen Kreisen. Eine elfte solcher Glaubensüberzeugung besagt, wahren Glauben zu besitzen bedeutet, auf Gottes Willen zu warten und nichts zu unternehmen, bis er etwas tut. Eine Art Passivglauben. Eine zwölfte vergiftete Glaubensüberzeugung besagt, alles, was mir widerfährt, ist gut. Ich glaube nicht, dass die Bibel das wirklich so sagt. 13. Ein starker Glaube wird mich vor Problemen und Schmerzen bewahren. Wenn ich einen wirklich starken Glauben habe, werde ich keine Probleme und keine Schmerzen haben. Eine 14. vergiftete Glaubensüberzeugung besagt, Gott hasst Sünder, er ist verärgert über mich und will mich bestrafen. Besonders dann, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Eine 15. solcher Überzeugung besagt, Jesus ist hauptsächlich ein großartiger Lehrer. Jesus war hauptsächlich ein großartiger Lehrer. Und eine weitere Glaubensüberzeugung, die mir begegnet ist, ist, Gott ist zu groß, um sich um mich persönlich zu kümmern. Ein falsches Gottesbild. Also, einige vergiftete Glaubensüberzeugungen sind dazu notwendig, um daraus einen vergifteten Glauben hervorzubringen. Eine weitere theologische Voraussetzung meiner Ansicht nach ist eine problematische Hermeneutik. Vergiftete Glaubensüberzeugungen sind meistens Folge eines fehlenden oder fehlgeleiteten hermeneutischen Ansatzes bei der Bibelauslegung. Wiederum kann auch ich hier nicht umfassend die vielen Stellen problematische Bibelauslegung in Auslegergemeinden darstellen. Das wäre ein Thema für eine weitere Tagung in diesem Kontext vielleicht. Daher werde ich heute lediglich einige Bereiche anführen, die aus meiner Sicht nicht selten mit dem Thema geistlicher Missbrauch in diesen Kreisen verknüpft sind. Hier sind einige der problematischen hermeneutischen Voraussetzungen. Erstens. Die Bibel ist in allem, was sie sagt, Gottes autoritatives Wort an uns und muss in jeder Hinsicht wörtlich verstanden und umgesetzt werden. Ein Satz, den du auch gesagt hast, also von John Klassen, diese Bemerkung, dass eine absolute Übereinstimmung darin ist, dass Bibel Gottes Wort ist. Aber hier geht es um ein Gottes autoritatives Wort an uns und muss in jeder Hinsicht wörtlich verstanden und umgesetzt werden. Dahinter steht ein nicht ganz unproblematisches verbales Inspirationsverständnis, das bei näherem Hinsehen aber auch nur sehr inkonsequent durchgehalten wird. Das heißt, die Gemeinde oder die Gemeindeleitung entscheidet selber, wann etwas wörtlich genommen wird und wann nicht wörtlich, sondern verjästlich wird. Okay? Zweitens, das Gesetz des Alten Testaments ist größtenteils auch heute noch für die wahren Gläubigen verpflichtend. Nur das Opfergesetz des Alten Testaments hat sich in Jesu Opfer voll und ganz erfüllt, wird in diesen Kreisen gesagt. Ansonsten wird nur sehr willkürlich oder überhaupt nicht zwischen Moral, Ritual, Zivil oder Kasualgesetz unterschieden. Daher herrscht in Aussiedlergemeinden eine willkürliche Gesetzlichkeit. Im Grunde genommen kann jede Stelle des Alten und des Neuen Testaments zu einem Gesetz postuliert werden. Das hängt auch hier von dem leitenden Gremium einer Gemeinde ab, welche Gemeinde was für verpflichtend hält. Deswegen hat ja auch jede Gemeinde seine eigene, neben der Bibel in der gleichen Autorität und Rangliste stehende Gemeinderegel, wo solche willkürliche Gesetzlichkeit dann wirklich zum Ausdruck kommt. Ein drittes zur problematischen Hermeneutik. Aufgrund einer eng gefassten und statischen Inspirationslehre wird jedweder kulturell-soziologische Sitz im Leben einer Bibelstelle oder eines Bibelautors abgelehnt. Einer kulturimmanenten Exegese mancher Bibelstellen steht man grundsätzlich sehr kritisch und ablehnend gegenüber. Andererseits hat man keine Probleme damit, die eigene Kultur in das Verständnis der Texte hineinzuprojizieren. Und wirklich ganz, ganz große Schwierigkeit hier, dieser hermeneutische Ansatz. Viertens, die eigene Hermeneutik wird entweder geleugnet, nicht wahrgenommen oder sanktifiziert, also heilig gesprochen. Unsere Bibelauslegung ist die richtige. Fünftens, die eigene Bibelerkenntnis ist daher meistens losgelöst von einer kritischen Epistemologie, also Erkenntnistheorie. Wie kommen wir zu dieser Bibelauslegung? Wie kommen wir zu diesen Erkenntnissen? Dieses kritische Hinterfragen seiner eigenen Erkenntnistheorie vollzieht sich in diesen Kreisen gar nicht. Sechstens. Geistliche Einheit und Liebe kann nur unter denen bestehen, die sich auf alle unsere biblischen Lehren und Praktiken verpflichten. Deswegen ist geistliche Einheit unter Aussiedlern ein so schwieriges Thema. Weil jede Gemeinde und jeder Stall ja für sich festlegt, was für ihn die verbindliche biblische Lehre und Praxis ist. Okay? Das war einiges zu den theologischen Voraussetzungen, also vergiftete Glaubensüberzeugung, problematische Hermeneutik. Jetzt einiges zu psychosozialen Voraussetzungen des geistlichen Missbrauchs. Nicht nur unsere Glaubensüberzeugung und unsere Sicht für die geistliche Welt kann geistlichen Missbrauch bevorzugen. Entschuldigung. Es ist vor allem das kulturell-soziale Umfeld, das Machtmissbrauch am meisten begünstigt. Falsche theologische Überzeugungen sind lediglich Instrumente des geistlichen Missbrauchs, so wie ein Hammer und Meißel in einer Porzellanfabrik. Wenn diese erkannt und beseitigt würden, blieben uns viele Scherben erspart. Schwieriger wird es mit einer Kultur, die naturgemäß Missbrauch betreibt. Hier geht es leider nicht mit einigen How-tos weiter. Hier muss eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen, auch geistlichen Wurzeln stattfinden. Hier muss eine Erforschung der Kulturbildung und Kulturorientierung erfolgen und nicht zuletzt die Reformierung der eigenen ekklesiologischen Theologie und Praxis. Genau das empfinden die geistlichen Leiter aber, einige Aussiedlergemeinden, als Rütteln am eigenen Fundament. Und wer von uns sägt denn schon gerne am eigenen Ast, an dem Ast, auf dem er sitzt? Veränderungsprozesse der kulturellen und psychosozialen Paradigmen dauern immer länger als Erkenntnisprozesse. Manchmal muss eine ganze Generation wegsterben, damit eine neue Generation das verheißene Land einnimmt. Hier vielleicht sei gesagt etwas zur Psychologie des Opfers. David Johnson und Jeff Van Vonderen fragen in ihrem Buch Geistlicher Missbrauch, warum verharren Menschen in Beziehungen, in denen sie geistlich missbraucht werden? Eine Frage, die auch hier gestellt worden ist. Die Opfer des Missbrauchs, schreibt er weiter, die ich in der Beratung gehabt habe, geben verschiedene Gründe dafür an. Erstens, es steht ja so vieles auf dem Spiel. Freunde, die investierte Jahre, die Meinung der Leute. Zweitens, sie haben Angst. Sie fürchten sich vor den Drohungen des Täters, ihnen oder ihren Eltern Schaden zuzufügen oder ihnen die Kinder wegzunehmen, wenn sie gehen. Drittens, sie sind von dem missbrauchenden System so abhängig geworden, Co-Abhängigkeit habe ich schon genannt, dass sie nicht wissen, ob sie außerhalb dieses Systems emotional oder finanziell überleben können. Viertens, sie fühlen sich schuldig. Sie fühlen sich schuldig, den Missbrauch überhaupt initiiert zu haben. Und ihrer Meinung nach bekommen sie nur, was sie verdient haben. Weil ich auch in der Therapie tätig bin, habe ich auch zu tun gehabt mit Menschen, die sexuell missbraucht worden sind. Übrigens, dasselbe trifft auf sexuelle Missbrauchsopfer zu. Sie glauben, dass sie schuldig sind daran, dass zum Beispiel ihr Onkel oder ihr Verwandter sich sexuell an einem kleinen Mädchen von 4 Jahren vergangen hat. Dasselbe gilt auch für den geistlichen Missbrauch. Fünftens, wenn Sie sich gerade entschlossen haben zu gehen, bessert sich die Situation ein wenig. Darum ändern Sie oft rasch Ihre Meinung und bleiben wieder in diesen Systemen. Sechstens, Sie glauben Dinge über sich, über Ihre Beziehung oder Gott, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das sind Faktoren, warum Menschen in solchen Systemen bleiben. Zwei emotionale Strömungen dringen sogar noch tiefer als diese bewussten Gründe. Erstens, das Opfer bleibt, weil es buchstäblich nicht die Kraft dazu hat, zu gehen. Und zweitens, es bleibt, weil das System, das geistliche Missbrauch betreibt, eine Falle ist. Das Bild, das dabei entsteht, ist das eines machtlosen Menschen und eines missbrauchenden Systems, die aufeinander abgestimmt sind. Zweitens, Psychologie des Täters. Starke Bedrohung geht von diesen Tätern aufgrund ihrer Autorität und Machtstellung. Das erste Merkmal eines religiösen Systems, das geistlichen Missbrauch betreibt, ist die sogenannte Machtstellung. Die Leiter verwenden eine Menge Zeit darauf, ihre eigene Autorität zu festigen und diese andere um sich herum spüren zu lassen. Das ist notwendig, weil ihre geistliche Autorität nicht echt ist. Sie basiert nicht auf einer echten persönlichen Abhängigkeit von Gott, sondern wird einfach auch vom System eingefordert. Weil ich Pastor bin, darum. Das ist sehr, sehr oft die Begründung. Oder weil ich Ältester, weil ich Leiter bin, darum. Hier findet auch eine zu große Betonung des Verhaltens statt. In Systemen, in denen geistlicher Missbrauch betrieben wird, wird Macht gefordert und Autorität ist genau festgelegt. Darum beschäftigen sich diese Systeme mit dem Verhalten ihrer Mitglieder. Gehorsam und Unterwürfigkeit sind zwei wichtige, häufig verwendete Worte. Ein weiteres Merkmal sind unausgesprochene Regeln. Nach dem Motto, das weiß man doch. In Systemen, die geistlichen Missbrauch betreiben, wird das Leben der Menschen durch formulierte und durch unausgesprochene, was viel schlimmer ist, Regeln kontrolliert. Unausgesprochene Regeln beherrschen ungesunde Familien und Gemeinden, werden jedoch niemals laut formuliert, aber unterschwellig immer erwartet. Weil sie nicht ausgesprochen werden, findet man es erst heraus, dass sie existieren, wenn man sie gebrochen hat. Eine weitere Regel, die ich schon genannt habe, ist die sogenannte Stillschweigeregel. Die wirkungsvollste und unausgesprochene, aller ausgesprochenen Regeln in einem missbrauchenden System ist die sogenannte Stillschweigeregel. Hinter diesem Ich kann nicht sprechen verbirgt sich eigentlich, das wirkliche Problem kann nicht angesprochen werden, weil es dann in Angriff genommen werden müsste. Diese Dinge geändert werden müssen, darum muss, und weil wir diese Dinge nicht ändern wollen, darum muss ein Mantel des Stillschweigens drübergelegt werden oder gegen einen Gegenangriff initiiert werden. Wenn Sie das Problem laut ansprechen, dann sind Sie das Problem. Sie müssen irgendwie zum Schweigen gebracht oder entfernt werden. Denjenigen, die es wagen, Probleme anzusprechen, wird gesagt, all die Probleme waren, bis du angefangen hast, deinen Mund aufzureißen, nicht da. Alles war prima, bis du angefangen hast, in diesem Mist rumzuwühlen. Oder anders, damit es richtig geistlich klingt, du warst zornig und du bist die Angelegenheit, du bringst die Angelegenheit einer nicht liebevollen Haltung entgegen. Das zeigt, dass du kein reifer Christ bist und ungeistlich gehandelt hast. In beiden Fällen bleibt das eigentliche Problem unberührt. Dann gibt es noch ein Gemeindezuchtsyndrom oder geistliche Bloßstellung in Aussiedlergemeinden. Unterscheidung zwischen großen und kleinen Sünden. Die großen werden von der ganzen Gemeinde verhandelt und die kleinen total vernachlässigt. Was groß und klein als Sünde ist, entscheidet allein der Leiter oder das Leitungsgremium und sein kultureller Kontext. Image ist alles. Es gibt eine starke innergemeindliche Diplomatie. Offizielle Entscheidungen werden im Grunde genommen am Frühstückstisch oder in den Familientreffen besprochen und organisiert und alles passiert hintergründig und es entsteht dadurch ein ganz, ganz starker Vertrauensmissbrauch. Zum psychosozialen Voraussetzungen gehört aber auch die Kultur der Schamorientierung. Menschen lernen durch Beziehungen kraftlos zu werden oder zu sein und kraftlos zu handeln. Entweder bereiten sie eine solche Beziehung darauf vor, missbraucht zu werden oder eben sich nicht missbrauchen zu lassen. Und diesen ersten Typus nennen wir von Beschämung oder von Scham geprägte Beziehungen. Scham darf nicht mit Schulderkenntnis oder Schuldbekenntnis verwechselt werden. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, dass Schulderkenntnis Hinweise auf falsches Handeln oder eine falsche Einstellung ist. Sie sind der helle Blitz in unserem Gewissen, der uns zeigt, ich habe etwas Falsches getan, das tut mir leid. Schulderkenntnis sendet konstruktive Signale, die uns auffordern, schlechtes Verhalten zu korrigieren. In Bezug auf eine Person oder auf einen Wert anderer Personen. Jeder von uns bestimmt die Meinung über sich selbst. Du fühlst dich als schlechter, unzulänglicher und wertloser Mensch, wenn du von Scham geprägt bist. In Beziehungen, die von Scham, Beschämung geprägt sind, werden Botschaften vermittelt wie: Du bist so schwach, du bist so unzulänglich und ohne mich und ohne meine Beziehung zu dir passiert gar nichts, bist du gar nichts wert. Beschämung ist in diesem Fall der Klebstoff, der die Beziehungen innerhalb von solchen Gemeinden zusammenhält. Sie ist die Macht, die die Menschen motiviert, sich bestimmter Verhaltensmuster zu enthalten oder anderen zu entsprechen. Beziehungen in Familien, Gemeinden und anderen Gruppen, die von Beschämung geprägt sind, senden Botschaften an ihre Mitglieder aus, die besagen: Du bist nicht geliebt, du bist nicht gewollt und du bist nicht akzeptiert. Du bist nicht sonderlich liebenswert und eigentlich nicht wert, angenommen zu werden. Du bist nur geliebt und angenommen, wenn oder weil du dich so und so verhältst. Du bist nicht fähig und für uns daher nicht wertvoll. Du bist allein, du gehörst eigentlich zu nichts und niemandem und bedeutest auch für niemanden etwas. Eine Untersuchung der folgenden 7 Merkmale einer von Scham geprägten Beziehung wird uns helfen zu erklären, wie Opfer in diesen Beziehungen buchstäblich geschaffen werden. Es gibt in solchen schamorientierten Kulturen, wie die Russlandsdeutsche eine ist, ich weiß, der Heinrich hat letztes Mal einen Vortrag darüber gehalten und ich werde darauf auch nicht näher eingehen, über die Schamorientierung in unserer Kultur. Ihr könnt euch den Vortrag, meine ich, runterladen als Konzept komplett vom letzten Mal. Ich werde nur einige Dinge nennen, die in einer solchen Kontext zur geistlichen Missbrauch führen. Erstens, ausdrückliche Beschämung. Die Dynamik des ausdrücklichen Beschämens besagt, dass du musst dich schämen. Durch das Beschimpfen, Kleinmachen, das Vergleichen eines Menschen mit einem anderen oder der Frage entsteht: Was ist eigentlich mit dir los? Was passiert hier? Warum machst du das? Es ist eine Botschaft, die laut übermittelt wird und gesagt wird: Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Du musst dich schämen. Auswirkungen dieser Beschämung, dieser ausdrücklichen Beschämung, ist ein negatives Selbstbild, sogar Selbsthass, negatives Reden von sich selbst. Und ich kenne keine Gruppe in Deutschland, vielleicht auch deswegen, weil ich mich in dieser am meisten auskenne, wo so wenig Leute sind, die ein Persönlichkeitsprofil haben, die ein wirkliches Persönlichkeitsprofil haben und die sagen: Ich bin das, was ich bin. Ich bin das durch die Gnade Gottes, aber ich bin das, was ich bin. Die haben ein sehr, sehr zerstörtes Ich, ein sehr, sehr zerstörtes Selbstbewusstsein. Zweitens, Konzentration auf das richtige Verhalten. Das Verhalten der Menschen ist wichtiger als das Menschenbild selbst oder das, was in ihm vorgeht. Liebe und Annahme werden durch das Tun oder Nicht-Tun bestimmter Dinge verdient. Annahme wird verdient, indem man sich bestimmter Maßstäben unterordnet. Die Folge davon ist Annahme von Verhaltensweisen und nicht von Menschen. Wenn das Soll erreicht ist, wird es verändert. Kinder dürfen nicht Kinder sein, weil Kinder unvollkommen, unordentlich, laut sind und Fragen stellen, die manchmal verwirren oder in Verlegenheit bringen. Und das ist ja schließlich unannehmbar. Auswirkungen dieser Konzentration auf das richtige Verhalten sind Perfektionismus einerseits oder Resignation, ohne etwas überhaupt versucht zu haben. Konzentration auf Dinge, in denen man gut ist, Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, zaudern, Einschätzung Gottes als jemand, der dem Menschen nicht richtig wichtig ist, sondern allein sein Verhalten ist wichtig. Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten, Unfähigkeit, sich auszuruhen, wenn man müde ist, Unfähigkeit, Freude ohne Schuldgefühle zu erleben, starkes Bedürfnis nach Anerkennung durch andere, Gefühl der Scham oder Selbstgerechtigkeit anderen gegenüber, entweder eine sehr hohe fordernde Haltung oder man erwartet gar nichts von dem anderen. Es führt aber auch zum Doppelleben. Das dritte ist Manipulation. Beziehungen und Verhaltensweisen werden durch sehr mächtige, unausgesprochene Regeln manipuliert. Diese Regeln sind nur selten, falls überhaupt jemand jemals laut ausgesprochen werden. Tatsächlich wirken sie ziemlich lächerlich, wenn sie dann doch einmal ausgesprochen werden. Niemand äußert vor anderen, was Menschen von uns denken, ist wichtiger als das, was tatsächlich passiert. Aber genau danach lebt man. Was werden andere Menschen von uns oder von mir, von dir denken? Doch viele dieser unausgesprochenen Regeln sagen genau das aus. Eine völlige Abhängigkeit von dem Kollektiv, von den Menschen. Die Kann-nicht-sprechen-Regeln stellt sicher, dass die Leute schweigen, weil sie selbst das Problem bezeichnet werden, wenn sie auf ein Problem aufmerksam machen. Weil sie das Gefühl haben, sie könnten nicht über eine unausgesprochene Regel sprechen, lernen sie in verklausulierten Codes zu sprechen. Also sie kodieren quasi über Sprache, um zu übermitteln, was sie wirklich meinen. Vielleicht dazu ein praktisches Beispiel, um das greifbar zu machen. Ich als junger, ausgebildeter Theologe kam in eine Gemeinde und kam dort auch in den Vorstand, hat da gearbeitet im Bereich der Lehre. Und eines Tages kam ein junges Pärchen auf mich zu und bat mich um die Trauung auf Hochzeit. Ich war selber damals unverheiratet, ich habe relativ spät geheiratet, mit 33, bin aber glücklich verheiratet. Und ich weiß, was es heißt, als Single zu leben, mein Leben auszukosten, aber auch als Verheirateter inzwischen. Aber damals war ich es noch nicht. Naja, ich als braver Gemeindemensch ging natürlich zum Vorstand, habe gesagt, so und so, dieses Pärchen will von mir getraut werden, ob sie was dagegen hätten. Die guckten stillschweigend in der Runde und dieses stillschweigend in der Runde schauen dauerte ungefähr, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe es damals nicht verstanden. Schließlich und endlich sagten sie, ja, ich könne dieses Pärchen trauen. Es kam dann die Hochzeit und die Trauung und ich habe dann dieses Pärchen getraut und gesegnet und mit allen Ehrwürden sozusagen. Ich kam an der nächsten Woche in diesen Gemeindevorstand und wurde aufs Bitterste beschimpft. Was ich mir wohl gedacht hätte, dass ich das getan hätte. Und ich sagte, oh Moment, liebe Leute, was ist hier passiert? Ich habe ja euch um Erlaubnis gefragt. Und dann sagten sie mir, wenn du wüsstest, wie du dich richtig verhalten sollst, hättest du gar nicht bei uns um Erlaubnis fragen dürfen. Und dann wurde mir gesagt, du hast unseren Gemeindeleiter beschämt. Gesagt, Moment, was habe ich getan? Du hast die Sache, also wurde zumindest von denen so wahrgenommen, du hast die Sache so gut gemacht, ab jetzt wird die ganze Jugend zu dir laufen und nicht zu unserem Gemeindeleiter, um dich von dir trauen zu lassen und nicht von dem Gemeindeleiter. Und der Gemeindeleiter saß in der Ecke und ich versuchte, seine Augen zu finden. Und er guckte die ganze Zeit danach unten, aber er hat kein Wort gesagt, weder zu meiner Verteidigung noch zu seiner Verteidigung. Und ich war in einer Situation, wo ich zum ersten Mal tief, tief beschämt war und wo ich zum ersten Mal entdeckte, hier bin ich in einen Fettnäpfchen getreten, in eine unausgesprochene Regel getreten. Und es tat sowohl mir weh, denke ich mal, wie auch dem ganzen Vorstand. Manipulation. Und hier wurden Dinge kodiert, die ich damals nicht verstanden habe. Ja, ich war wirklich zu naiv, um diese Codes, diese Blicke, die man sich getauscht hat vorher, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht wollte ich es auch nicht verstehen, ich weiß es nicht. Die Auswirkungen einer solchen Manipulation sind, man braucht ein gut ausgebautes Radarsystem. Die Fähigkeit, Spannungen in Situationen oder Beziehungen wahrzunehmen, die Fähigkeit, kodierte Botschaften anderer zu dekodieren, die Tendenz, Dinge nicht offen, sondern immer kodiert, immer mit einem von hinten herum durchs Auge in die Brust sozusagen zu kommen. Erwartungen, dass andere den Code annehmen, mit dem man Botschaften kodiert, Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Andere Bedeutungen in das, was die Menschen sagen, hinein zu interpretieren. Ein vierter Punkt, das ist vielleicht der härteste, aber ich nenne ihn einfach so, Götzendienerei. Götzendienerei, der Gott, dem in einem von Beschämung geprägten Beziehungssystem gedient wird, ist ein Richter, dem man unmöglich gefallen kann, der das Verhalten der Leute aus der Ferne beobachtet und dessen Stimmung von ihnen abhängig ist. Es ist ein Gott, der Verhaltensmaßstäbe in Kraft setzt, um das System intakt zu halten. Dies ist einfach ein falscher Gott. Es ist ein Götze. Die Auswirkung ist ein völlig verzerrtes Gottesbild. Ein hohes Maß an seelischem Druck, der von anderen Menschen und den äußeren Umständen erfahren wird. Das Bestreben, es allen Leuten recht zu machen. Ein starkes Bedürfnis, die Gedanken, Gefühle und das Verhalten von anderen zu kontrollieren, um sich selbst gut zu fühlen. Götzendienst. Fünftens. Eine sehr starke Beschäftigung mit Fehlern und Schuldzuweisungen. Die Dynamik, die da vorgeht, da in diesen Systemen das Verhalten eine solche Bedeutung hat, wird sehr viel dafür getan, um es zu kontrollieren. Heftige Reaktionen sind gegen jeden gerichtet, der sich nicht so verhält, wie das System es für ihn angemessen hält. Die Menschen müssen für ihre Fehler bezahlen. Eigene Verantwortung und Verantwortlichkeit zählen hier gar nichts. Fehler und Schuldzuweisungen sind die primären Themen. Auswirkungen. Das Gefühl, schuld daran zu sein, wenn etwas in der Gemeinde nicht stimmt oder jemand verärgert ist. Der Wunsch, bestraft zu werden, was für eine sadomasochistische Gefühlswelt dort entsteht. Der Wunsch, selber bestraft zu werden und für Fehler zu bezahlen, um sich wieder gut zu fühlen. Man entwickelt Verteidigungs- und Rechtfertigungsstrategien, Schuldzuweisungen, Rationalisieren, Herunterspielen, Lügen, kritische Haltung gegenüber anderen, Demütigung anderer, ganz bewusst, Schwierigkeit, sich selbst zu vergeben, Schwierigkeit, die Gnade und die Vergebung Gottes überhaupt anzunehmen. Das entsteht durch diese starke Beschäftigung mit Fehlern und Schuldzuweisungen. Sechstens, verschleierte Wirklichkeit. Angehörige von Beschämung geprägten Systemen müssen jeden Gedanken, jede Meinung und jedes Gefühl verdrängen, die von denen der Autoritätspersonen abweichen. Alles, was die Autoritätspersonen beschämen könnte, muss ignoriert und geleugnet werden. Menschen können nicht ganz normal durch Fehler und Konsequenzen lernen, weil Fehler automatisch beschämen. Umgang mit Menschen außerhalb des Systems bedroht die Ordnung. Das System definiert die Wirklichkeit. Folglich kann man nicht herausfinden, was normal und was unnormal ist. Probleme werden geleugnet und darum bleiben diese Probleme. Die Auswirkungen davon? Abschirmung von Gefühlen. Es gibt nirgendwo eine solche Gefühlskälte und eine solche Gefühlskrankheit wie in sehr, sehr vielen dieser Gemeinden. Das eigene Radarsystem wird abgeschaltet, weil sie zu kritisch sind. Sie haben den Eindruck, dass niemand dich versteht. Normalität wird nur noch erraten. Was ist normal und was ist normal? Wird nur noch erraten. Jede Meinung, die von deiner eigenen abweicht oder von der Meinung der Leiter abweicht, ist eine Bedrohung für die ganze Kommunität. Angst vor gesunden Risiken, überkritische Haltung sich selbst gegenüber, Misstrauen oder Angst vor anderen, Engstirnigkeit, stressbedingte Krankheiten, extreme Formen von Leugnung, sogar Verdrängung. Unausgewogene Wechselbeziehungen als nächstes. Angehörige der von Beschämung geprägten Systeme haben entweder eine sehr enge Beziehung zueinander oder eine sehr distanzierte. Bei den Aussiedlern ist das die enge Beziehung. In einer zu engen Beziehung gibt es keine klaren Grenzen zwischen den Menschen. Und dabei regieren zwei Lügen. Erstens, du musst sorgsam dafür sorgen, dass alle anderen glücklich sind und du allein hast die Fähigkeit, das zu erreichen. Du bist dafür da, um andere glücklich zu machen. Deswegen gibt es in vielen Aussiedlergemeinden, ich sage das einmal mal so ganz, ganz platt, dass die Diktatur der Schwachheit. Das schwächste Glied wird dann schließlich und endlich zum Maßstab für alle genommen und daran orientiert sich eine ganze Gemeinschaft, eine Gemeinde. Zweitens, alle anderen haben dafür zu sorgen, dass du glücklich bist. Und sie allein haben die Möglichkeit, dies auch für dich zu erreichen. Folglich ist jeder für jeden verantwortlich, aber keiner für sich selbst. Auswirkungen davon. Furcht vor dem Verlassenwerden, Harmoniesucht, mangelnde Selbstdisziplin, auch Rebellion gegen Strukturen, Wunsch nach Strukturen. Das ist ziemlich hin und her gerissen. Das Gefühl, alle vorhandenen Probleme lösen zu müssen. Du fühlst dich selbstsüchtig, dass du eigene Bedürfnisse hast. Du richtest Barrieren auf, die die Leute von dir fernhalten. Du lässt unablässig unsichere Leute an dich heran. Du kannst nicht Nein sagen. Du lässt dich von anderen ausnutzen. Du empfindest Schuldgefühle, auch wenn du nichts Falsches getan hast. Du willst am liebsten andere vor den Konsequenzen ihres eigenen Fehlverhaltens bewahren. Das ist einiges zur psychosozialen Voraussetzung des geistlichen Missbrauchs. Nun, abschließend zu dieser Thematik meine Frage: Was muss geändert werden? Was muss sich ändern? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit sich etwas ändert in solchen missbrauchenden Systemen? Also, ich habe einige Vorschläge. Ich muss gerade gucken, wie viele das sind. Es sind in der Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit. Okay, erstens. Das Thema geistlicher Missbrauch muss in Gemeinden und Werken offen, ehrlich und vor allem seelsorglich aufgearbeitet werden. Ich kenne inzwischen ein Heer von Missionaren, Bibelschullehrern, Pastoren und Christen, die geistlichen Missbrauch durchgemacht haben. Und alle haben eins gemeinsam. Sie haben in ihrem Umfeld weder Verständnis noch Heilung gefunden. Und das muss sich ändern. Dazu müssen einige Tabus gebrochen werden und die Menschen in diesen Gemeinden dafür sensibilisiert werden. Ein zweites. Des Weiteren muss in christlichen Kreisen deutlich über Macht und Machtmissbrauch gelehrt werden. Missbrauchende Kulturen haben sowohl eine Geschichte als auch eine, wenn auch latente, Strategie, als auch sehr feste, definierte Strukturen. Diese oft verdeckten Machenschaften, oft euphemistisch auch als Diplomatie genannt, müssen erkannt, benannt und aus christlichen Zirkeln verbannt werden. Drittens. Zirkel ist ein weiteres Stichwort. Nicht selten haben bibelgläubige Gemeinden sektiererische Elemente. Da wird von der Gemeinde als einem geschlossenen Garten theologisiert, als einer vertrauten Familie etc., aber alles nur zu dem einen Zweck. Völlige Abschottung der Mitglieder gegenüber der ach so bösen Welt. Diese Abschottung gilt auch für die Informationspolitik. Geheimhaltung, Geheimniskrämerei, verknüpft mit dem Bewusstsein geistlicher Überlegenheit, ist der beste Nährboden für geistlichen Missbrauch. Will man aber die Ratten aus dem Garten haben, so muss man ihnen die Nahrungsgrundlage entziehen. Beim Komposthaufen wären irgendwelche gekochten Sachen. Das ganze Ökosystem der Gemeinde muss revolutioniert werden, um dem geistlichen Missbrauch jede Grundlage zu entziehen. Viertens. Ich meine auch, dass die schamorientierte Kultur, von der ich eben gesprochen habe, die auch in den meisten Aussiedlergemeinden, nicht nur Aussiedlergemeinden, in den meisten christlichen Gemeinden in Deutschland vorherrscht, den geistlichen Missbrauch eher begünstigt als eine schuldorientierte Kultur. Ich will damit nicht sagen, dass es keinen geistlichen Missbrauch in schuldorientierten Kulturen gibt. Aber ich habe durch viele Erfahrungsberichte festgestellt, dass eine Schamkultur geistlichen Missbrauch sehr begünstigt. Eine Gemeinde sollte sich ihrer kulturellen Wurzeln zumindest bewusst werden. Das wäre schon mal ein richtiger Schritt in Richtung Selbstheilungsprozess. Ich verweise nochmal auf den Vortrag von Heinrich über Schamorientierung. Fünftens. Eine kontinuierliche Leiterschaftsentwicklung in dienender Leiterschaft ist bei dieser Thematik unentbehrlich. Oft sind es traumatisierte Leiter, die von anderen traumatisierten Leitern missbraucht wurden und andere missbrauchen. Das ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis, den man nur bewusst und in einem schmerzhaften und zugleich heilenden Prozess aufarbeiten muss und kann. Sechstens. Menschen, die geistlichen Missbrauch erfahren haben, brauchen dringend seelsorglich-therapeutische Hilfe, um geheilt zu werden. Ein Netzwerk wie der anonymen Alkoholiker muss her, um einem ganzen Heer von Brüdern und Schwestern zu dienen, die verblutend und verwundet am Straßenrand einer missverstandenen Gemeinfrömmigkeit liegen geblieben sind. Der amerikanische Berater George Barner schätzt in einer Studie des gleichnamigen Instituts, dass allein in den USA 20 Millionen Christen keine Gemeinde mehr angehören. Das sind keine abgefallenen Sünder oder Christen, die wegen Gemeindedisziplin aus derselben entfernt wurden, sondern es ist inzwischen eine ganze Bewegung, Out of the Church Movement. Es sind Menschen, die Gott lieben, die ihn mit ihm leben und der Welt ein Zeugnis sind, aber sich von jeglicher Gemeindepolitik fernhalten wollen. Solche Tendenzen beobachte ich auch schon seit vielen Jahren in Deutschland. Siebtens. Und die Zahl 7 ist gut, denke ich mal. Eine Schlussbemerkung dazu. Gott braucht seine Gemeinde. Er lässt sich weder von seinem Widersacher noch von einem missbrauchenden System noch von irgendetwas anderem aufhalten. Wie Gott Israel wegen Unglaube zur Seite gestellt hat, so wird Gott auch Gemeinden, Werke, Personen, die sich zwar nach ihm benennen, aber nicht seinen Willen tun, zur Seite stellen. Aber er wird sein Reich bauen. Mit uns, manchmal trotz uns und nicht selten auch ohne uns. Und deswegen können wir nur beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Amen. Wie ich schon anfangs gesagt habe, es ist sehr problematisch, in einem solchen Zusammenhang von Vollmacht zu reden. Weil auch die missbrauchenden Systeme und Personen das Wort Vollmacht für sich beanspruchen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einiges zum Thema Vollmacht abschließend sagen. Vollmacht, so wie die Bibel es versteht, ist die Teilhabe an der Kraft des Reiches Gottes. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, das hauptsächlich für das Wort Vollmacht gebraucht wird, ist das Wort Exousia. Exousia meint Autorität, Recht, Freiheit, Fähigkeit, übernatürliche Kraft, eine Kraft zum Herrschen und zum Regieren. Und Jesus sagt, und Jesus lehrt wie jemand, der Vollmacht hat. Im Neuen Testament lesen wir davon, einer Bergpredigt, zum Beispiel am Ende der Bergpredigt, als er die beendet, dann heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie jemand, der Exousia hatte, der Vollmacht hatte, der Freiheit hatte, der Power hatte, der die Macht hatte zu regieren und Dinge ins Leben zu rufen. Und alle Macht, alle Vollmacht Gottes, die ein Diener Gottes haben kann, ist immer eine delegierte Vollmacht. Weil Jesus ist alle Macht gegeben. Jesus ist alle Vollmacht gegeben. Jesus heilt in der Vollmacht. Jesus gibt ewiges Leben wie jemand, der Vollmacht hat. Johannes Kapitel 17. Jesus hält Gericht wie jemand, der Vollmacht hat. Johannes Kapitel 5. Jesus delegiert seine Vollmacht an seine Jünger, damit sie seine Werke tun können. Matthäus Kapitel 10, und als er seine Jünger herausgerufen hat, gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus ist die Personifizierung der Exousia Gottes, der Vollmacht, der Kraft, der Regierung Gottes in dieser Welt, in seinem Königreich. Und deswegen ist wahre Vollmacht immer nur abgeleitete Vollmacht von Jesus. Zweitens, wahre Vollmacht macht immer verantwortlich zum Dienen. Wahre Vollmacht macht verantwortlich zum Dienen. Es ist seine Herde, der wir dienen dürfen. Wir haben eine verantwortbare Vollmacht übertragen bekommen. Petrus erinnert daran, wenn er sagt, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich, als der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwerklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Hier erinnert er seine Kollegen, seine Mitälteste daran, dass wir eines Tages für die Vollmacht, für die Exousia, die Jesus uns anvertraut hat, verantworten werden. Es ist eine verantwortbare Vollmacht. Vollmacht ist zum Dienen und nicht zum Herrschen da. Paulus erinnert seine Gemeinde eines Tages in Korinth daran, deswegen freuen wir uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig. Um dieses bitten wir auch, um eure Vervollkommnung. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich nicht anwesend alle Strenge anwenden muss, nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat. Aber er hat sie mir gegeben zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Das müssen wir uns in Erinnerung rufen, immer wieder als Diener im Reich Gottes. Die Vollmacht, die Jesus uns wegdelegiert, ist dazu da, zu dienen, zum Aufbau, nicht zur Zerstörung. Vollmacht erleben wir aber meistens dort, wo wir uns unserer Ohnmacht bewusst werden. Paulus schreibt in Korinther Kapitel 12, 2. Korinther Kapitel 12, wo er Gott bei einem bestimmten Lebensumstand in seinem Leben, den wir nicht ganz klar definieren können, wo ein Engel Satans ihn schlägt, bittet er Gott, ihn davon zu befreien. Und Gott sagt ihm, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft, meine Dynamitkraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich nun mich meiner Schwachheiten rühmen, damit Gottes oder die Kraft Christi, Dynamis tu Christu, bei mir wohne. Wahre göttliche Vollmacht kommt durch Zerbruch, durch Ohnmacht zum Ausdruck. Erst in unserer Ohnmacht lernen wir tatsächlich über unsere Möglichkeiten hinauszuwachsen und aus Gottes Ressourcen zu schöpfen. Ich habe vor nicht so langer Zeit ein Gebet gefunden von einem serbischen Bischof, Nikolai Velimirovic. Dieser Bischof predigte in der Zeit des Nationalsozialismus gegen Hitler und gegen das Regime. Und er wurde von seinen eigenen Kollegen verraten. Und daraufhin kam er in ein deutsches Konzentrationslager nach Dachau. Und dort hat er dieses ganze Chaos, diese ganze innere Chaos durchgemacht, über das ich gesprochen habe, wo er gesagt hat, wie kann das nur sein, Gott, dass meine eigenen Kollegen, meine eigenen Brüder mich verraten haben, mich verkauft haben und jetzt sitze ich hier, verfolgt von einem unchristlichen, antichristlichen Regime. Und dann am Ende hat er Sieg behalten in einem geistlichen Kampf gegen seine Bitterkeit und Unvergebenheit. Und von ihm ist uns ein Gebet überliefert worden. Und dieses Gebet möchte ich uns vorlesen. Und dieses Gebet kann nur jemand sprechen, der an die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten gekommen ist und angefangen hat, aus der Möglichkeit und aus der Vergebung, aus der Gnade Gottes zu leben. Er betet Folgendes in diesem Gebet. Segne meine Feinde, o Herr, denn auch ich segne und verfluche sie nicht. Feinde haben mich mehr als meine Freunde in deine Arme getrieben. Freunde haben mich an diese Welt gefesselt. Feinde befreiten mich von dieser Welt und zerstörten alle meine Sehnsüchte in dieser Welt. Feinde haben mich zu einem Fremden im Diesseits und zu einem Fremdkörper in dieser Welt gemacht. Genauso wie ein gejagtes Tier ein viel sichereres Versteck findet als ein ungejagtes Tier, ebenso habe ich, verfolgt von meinen Feinden, das sicherste Heiligtum gefunden, als ich mich in deinem Zelt versteckte, wo weder Freunde noch Feinde meine Seele töten können. Segne meine Feinde, o Herr, denn auch ich segne und verfluche sie nicht. Sie haben, noch bevor ich es selber tat, alle meine Sünden vor der ganzen Welt bekannt. Sie bestraften mich dort, wo ich zögerte, mich selbst zu bestrafen. Sie folterten mich dort, wo ich versucht habe, jeder Folter zu entkommen. Sie beschimpften mich dort, wo ich mir selber schmeichelte. Sie bespuckten mich dort, wo immer ich voller Stolz war. Segne meine Feinde, o Herr, denn auch ich segne und verfluche sie nicht. Wo auch immer ich mich für weise ausgab, nannten sie mich töricht. Wo auch immer ich mich mächtig machte, höhnten sie über mich, als wäre ich eine lästige Fliege. Wo immer ich Menschen führen wollte, stießen sie mich mit Gewalt in den Hintergrund. Wo auch immer ich mich beeilte, mich selbst darzustellen, verhinderten sie es mit eiserner Hand. Wo auch immer ich dachte, friedlich zu schlafen, weckten sie mich aus dem Schlaf. Wo auch immer ich mir eine Heimat für ein langes und ruhiges Leben einrichten wollte, zerstörten sie alles und trieben mich hinaus. Es ist wirklich wahr, schreibt er weiter. Feinde haben mich von dieser Welt abgeschnitten und haben mich in mein mich meine Hände zum Saum deines Gewandes erheben lassen. Segne meine Feinde, o Herr, denn auch ich segne und verfluche sie nicht. Segne und vermehre sie und mache sie noch verbitterter gegen mich, sodass es für meine Gefühle kein Zurück mehr gibt, so dass alle meine Hoffnung in Menschen wie Spinngewebe zerrissen wird, so dass absolute Gelassenheit meine Seele zu regieren beginnt, so dass mein Herz zu einem Grab meiner bösartigen Zwillinge wird, Stolz und Zorn, so dass ich alle meine Schätze im Himmel anhäufen kann, so dass ich befreit werde vor der Selbsttäuschung, die mich in das grässliche Gespinst einer Lebensillusion verstrickt hat. Feinde haben mich gelehrt, was kaum jemand weiß, dass ein Mensch eigentlich keine Feinde hat, außer sich selbst. Jemand hasst seine Feinde nur, wenn es ihm nicht bewusst wird, dass sie eigentlich keine Feinde, sondern nur grausame Freunde sind. Es ist für mich wirklich schwerer zu sagen, schreibt er weiter, wer in meinem Leben wirklich am meisten Gutes und Böses erwiesen hat, Freunde oder Feinde. Daher segne, o Herr, sowohl meine Freunde als auch meine Feinde. Ein Sklave verflucht die Feinde, weil er nicht anders versteht. Aber ein Sohn segnet sie, denn er versteht alles. Denn ein Sohn weiß, dass seine Feinde sein Leben nicht anrühren können. Daher geht er freiwillig in ihrer Mitte und betet Gott für sie. Segne meine Feinde, o Herr, denn auch ich segne und verfluche sie nicht. Erst in der Ohnmacht erleben wir wirklich Gottes Macht und Gottes Stärke und Gottes Vollmacht. Und ein letztes abschließendes. Vollmacht geschieht immer nur dort, wo wir alle unsere Kontrolle dem abgeben, der die wirkliche Vollmacht und Kontrolle besitzt. Petrus schließt seinen ersten Brief mit einer doppelten Machtbekundung, als ob er damit sagen wollte, achtet darauf, wer hier wirklich die Kontrolle haben soll und wer hier wirklich in dieser Welt und in seiner Gemeinde die Kontrolle behalten muss. Er hat die Macht. Er hat die Kontrolle. Und nicht wir. Und maßt euch nicht an, die Kontrolle in der Gemeinde, in seinem Reich, an euch zu reißen. 1. Petrus Kapitel 4 sagt er, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so diene er damit. Wenn jemand redet, so rede er aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die allein sei die Herrlichkeit und die Exousia und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm gehört die Macht und ihm gehört die Kontrolle. Und in Kapitel 5 sagt das noch einmal, der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken und kräftigen und gründen. Und dann sagt er wieder, ihm sei alle Exousia, alle Macht, alle Vollmacht in Ewigkeit. Amen. Er will damit sagen, liebe Brüder, liebe Pastoren, liebe Mitälteste, bitte seid weise und lasst alle eure Kontrolle, alle eure Kontrollsucht, gebt sie ab an Jesus, denn er hat wirklich Kontrolle. Vor einem Jahr lag ich im Krankenhaus und ich merkte in mir, wie dieser Termin, dieser Krankenhaustermin überhaupt nicht in meinen Terminkalender passte. Ich hatte ein großes Event in der Lipperlandhalle, 5000 Leute. Ich stand kurz davor vor diesem Event und ich wurde schwer krank, so schwer krank, dass ich ins Krankenhaus musste und operiert werden musste. Und ich entdeckte mich dabei, wie ich mit Gott haderte und wie ich versuchte, mein Leben in meiner eigenen Hand zu behalten und die Kontrolle zu behalten über alles. Und dann schrieb ich eines Tages eine Verpflichtungserklärung. Dann entdeckte ich, dass Gott die Kontrolle hat und dass ich relaxed sein kann, dass ich gelassen sein kann, weil Gott alles im Griff hat und er alle Macht hat und alle Weisheit und Kraft hat. Auch mitten in meiner Krankheit, mitten in meiner Schwachheit. Und ich habe eine Verpflichtungserklärung geschrieben und ich würde euch gerne diese Verpflichtungserklärung geben. Und ihr seid erst dann geistlich, wenn ihr diese Verpflichtungserklärung heute unterschreibt. Okay, ihr seid sensibilisiert, merke ich gerade. Nein, ich möchte sie euch austeilen, vielleicht kannst du das übernehmen, Arthur. Ich habe einfach entdeckt in mir, wie viel Kontrollgeist in mir drin steckt, dass ich mein Leben kontrollieren will, dass ich meine Umstände kontrollieren will, dass mich meine Mitmenschen kontrollieren will. Und Ich habe diese Verpflichtungserklärung inzwischen nicht nur unterschrieben, sondern ich habe sie in meine Bibel geklebt und ich lese die regelmäßig, um mich einfach daran zu erinnern, dass ich keine Kontrolle mehr haben will. Dass ich die Kontrolle meines Lebens an Jesus abgegeben habe. So, es ist ein bisschen lang, aber ich lese sie einfach mal vor. Und wenn ihr euch damit identifizieren könnt, könnt ihr das unterschreiben, könnt ihr das in eure Bibeln kleben oder sonst irgendwo an den Kühlschrank hängen. Es soll uns einfach daran erinnern, dass Jesus alle Exousia hat und nicht wir. Dass wir seine Diener sind. Okay. Ich bin Teil einer Gemeinde, außer Kontrolle. Ich war früher ein Kontrolljunkie, aber jetzt bin ich ein Jünger außer Kontrolle. Ich habe meine Kontrolle Gott abgegeben. Ich vertraue Jesus und gehorche dem Heiligen Geist. Seine Kraft und Gnade kommen selbst in meiner Schwachheit zur Vollendung. Ich bin über den Zaun gesprungen, ich habe die Linie überschritten, ich habe alle Stoppschilder beseitigt. Es gibt für mich kein Zurück, kein Umherschweifen, kein Nachgeben, kein Nachlassen, kein Weggehen, kein Nachgeben oder Aufgeben. Es ist ein Leben gegen alle Erwartungen, außerhalb des Rahmens, jenseits aller Begrenzung. Es ist ein Spiel des Lebens, das sich keiner anderen Regel unterwirft, außer der einen, dein Wille geschehe. Ich bin nicht hier, um der vorherrschenden Kultur zu gefallen oder zu entsprechen. Ich lebe, um allein meinem Herrn und Retter Jesus Christus zu gefallen. Mein geistlicher Geschmackssinn ist geschärft, um selbst in den Grauzonen des Lebens schwarz und weiß zu unterscheiden. Manchmal bin ich dazu berufen, die Vorreiterrolle zu spielen und manchmal nicht. Gib mir keine alte Religion. Gib mir keine neue Religion. Gib mir eine zeitlose Religion. So fest wie ein Felsen und so zart wie der Schnee. Ich habe es aufgegeben, mein Leben zu meistern und will nun damit beginnen, damit mein Leben zu Gott sinkt. Ich habe Schluss gemacht mit Sensationen aus zweiter Hand, mit kleinkarierten Träumen, mit ängstlichen Kleinglauben, mit scheinbar risikofreien und doch vielversprechenden Geschäften, mit fahnenschwenkenden Kreuzzügen, mit Märschen im Stechschritt. Ich lebe nun für nichts anderes als für das, was von Gott gesprochen, in Christus zentriert, vom Heiligen Geist getrieben und von tiefer Freude durchdrungen ist. Ich kann nicht gekauft werden von Personen, Institutionen, Begünstigungen, Positionen oder anderen Preisen. Ich werde nicht aufgeben, sondern mich hingeben an die Offenheit des Denkens, Demut des Herzens, Großzügigkeit des Geistes und Anbetung des Königs. Angesichts von Anfeindungen will ich nicht nur durchhalten, ich will da hineingehen und hineinlaufen. Ich will dort beten, Opfer bringen, ich will ausdauernd sein. In der Tat will ich alles andere tun, als lediglich nur durchzuhalten. Ich verstecke mich an einem geheimen Ort, nehme Zuflucht auf der Felsenburg. Ich spüre die sanften Federn seiner Flügel. Ich verteidige mich nicht. Ich rechtfertige mich nicht. Ich schlage nicht um mich, sondern nur in mich. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Nur wenn nur ich für mich bin, können alle gegen mich sein. Ich räche mich nicht. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ich kämpfe nicht für mich. Mein ist der Kampf, spricht der Herr. Mein Name bedeutet mir nichts. Sein Name bedeutet mir alles. Mein Angesicht ist nach oben gerichtet, meine Schritte nach vorne, meine Augen sind fokussiert, mein Weg ist oft neblig, meine Knie wund, mein Sitzblatt ist leer. Auch wenn mein Herz eine schwere Last trägt, mein Geist ist leicht. Auch wenn ich von allen Seiten angefochten bin, mein Herz zerspringt fast vor Freude. Und wenn mein Weg schmal ist, meine Mission ist weit. Ich will nicht verführt werden von Popularität, niedergedrückt durch Kritik, verhöhnt durch Heuchelei oder verharmlost durch Mittelmäßigkeit. Ich bin der beste Freund und der schlimmste Albtraum der organisierten Religiosität. Ich werde nicht nachgeben, nicht nachlassen, nicht zulassen oder ablassen, indem ich dienend und predigend und lehrend und heilend und ziehend und helfend Gottes Mission in dieser Welt, die er seiner Gemeinde außer Kontrolle anvertraut hat, voranbringe. Ich verliere und verliebe mich dabei nicht in falschen Aktivismus oder Pragmatismus. Traditionen, Programme und Konzepte haben für mich nur in dem Maße einen Wert, in dem sie das Reich Gottes, so wie Jesus Christus es lehrte und lebte, fördern, formen und voranbringen. Mein tägliches Gebet soll sein: Herr, zeige mir, was du tust und lass mich ein Teil davon sein. Ich löse mich dabei von Zwängen und Ängsten, egal welcher Art, der Minderwertigkeit oder des Anspruchsvollen, des Übersehenwerdens oder des Überrepräsentiertseins. Meine fundamentale Identität ist die des Jüngers Jesu, noch mehr als eines Jüngers, der überschwänglich und bedingungslos geliebt ist und in Christus lebt, der in seinem Leben nicht nur seinen Fußstapfen folgt, sondern tief in seinem Geist und seiner Liebe verwurzelt ist. Bis er wiederkommt, will ich die Zeit nutzen und nicht totschlagen, sodass er mich eines Tages am Ende der Zeit zu sich holt. Das letzte Kapitel meines Lebens ist bereits geschrieben. Ich bin unendlich geliebt, unwiderruflich begnadigt. Ein zerbrochenes Gefäß, in dem Gottes Reichtum wohnt, erhoben aus dem Staub zu der Tafel des Königs. Ich trinke den Wein und esse das Brot. Es ist eine ausgelassene Feier, erfüllt mit Tanz, Licht, Musik, Exzellenz und Majestät. Alle meine unvollendeten Träume und vergossenen Tränen und Staub von den Spiegelbildern meines Geistes werden zärtlich weggewischt von der einen Hand, die für mich durchbohrt wurde. Dann treffen sich unsere Blicke und ich werde den sehen, der alle Ursache von Glaube, Liebe und Hoffnung ist. Und in diesem Augenblick wird alles, was Stückwerk war, meinen Glauben, meiner Liebe und meiner Hoffnung verschlungen werden in seiner herzlichen und ewigen Umarmung. Und dann, es wird sich alles andere gelohnt haben, werde ich die Worte hören, die schönsten Worte, die man jemals hören kann. Gut gemacht, du guter und treuer Jünger, außer Kontrolle. Gott segne euch.